KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast Podcast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, guten Morgen, würde ich sagen, aber je nachdem, wann ihr uns da draußen hört, wie es der Reiko immer so schön sagt, irgendwie, je nachdem, wann ihr mich da draußen hört.
Falls wir uns heute nicht mehr sehen sollen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht.
Two Man Family, Two Man Show. Two Man Family. Weil ich habe gerade Rental Family gelesen, das sind nämlich eins der Themen heute in unserer Sendung. Allerdings nur die Nummer zwei der unserer Themen, Rental Family, der Film mit Brendan Fraser. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Send Help. Und wenn Sam Raimi einen Film macht, der Send Help heißt, dann kann man schon davon ausgehen, dass Hilfe dringend benötigt wird. Und Rachel McAdams und Dylan O'Brien, die die Hauptrolle spielen, die haben da ganz schön damit zu kämpfen. Aber dazu werden wir später mehr erfahren. Dann, wie gesagt, Rental Family, Brendan Fraser in Japan. Dann nur hier bekommt ihr die offiziellen Kinocharts für Stuttgart, der Innenstadtkinos Stuttgart. Wir schauen, was so Neues anläuft in den Kinos in dieser Woche, ob sich da was lohnt oder auch nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht hat man ja auch einige Sachen schon besprochen. Ich habe in die Serie Wonder Man reingeschaut, ja, auf Disney Plus. Und darüber werde ich ein paar Worte verlieren. Fallout, die neue Folge. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, ob der Chris die schon gesehen hat, oder?
Ja, die hat der Chris gesehen. Chris
schon gesehen, sehr gut. Okay, ich muss noch ein bisschen mich langsam vortasten. Weil der Chris guckt gerade hier wieder Shrinking, die neue Staffel und so. Weiß ich nicht, ob er es geschafft hat. Fallout, aber gut. Ja, Send Help. Chris, wem schicken wir denn Hilfe und warum?
Ja, wir schicken Rachel McAdams und Dylan O'Brien Hilfe, wie du schon gesagt hast. Wir lernen Linda Little kennen, die eine kleine graue Büromaus ist. Ein bisschen, ja, wie drückt man das am besten aus? Ein bisschen seltsam. Verpeilt. Ja, ein Stück weit verpeilt, ein bisschen seltsam, ein bisschen so Mauerblümchen dargestellt, die halt eine große Schafferin ist, aber ja sozial mehr so auf eigenen Wegen unterwegs ist, nennen wir es doch mal so. Und die arbeitet eben in dieser Firma, wo Bradley Preston, also Dylan O'Brien, der neue Chef wird, weil der übernimmt die Firma von seinem leider verstorbenen Vater und geht eigentlich davon aus, dass sie jetzt auch dann aufsteigt, weil ihr Vater ihr eine Position versprochen hat aufgrund der guten Arbeit, die sie leistet. Und das erzählt sie auch ihrem Vogel zu Hause und ist da voller Motivation und freut sich auf das sich bald verändernde Leben und alles. Aber wie es eben so ist, der neue Chef hat ganz andere Pläne und es interessiert den einen feuchten Kehricht, was der Vater quasi wollte. Und eigentlich will er sie rauswerfen, weil die erste Begegnung mit Thunfisch am Finger ändert oder wo hängt der Thunfisch nachher? Ich weiß gar nicht. Also bei ihrem Gesicht und bei ihrem
wie bei nachher. Bei Lolos die Nudel. Erst hängt es bei ihrem Gesicht irgendwie und er ist total abgelenkt.
Ja.
Und dann hat er es auf einmal an seiner Hand. Und er ist so ein bisschen Edepetete, so wie mit Infektionen und mit Desinfektionsgel und ständig, ne? Und ja.
Ja, deswegen. Und eigentlich will er sie loswerden, aber der Berater sagt, nee, die kannst du so nicht einfach loswerden. Und auch für den einen Deal, den wir jetzt noch abschließen müssen, da ist sie voll involviert und die wichtigste Person, weil sie einfach weiß, worum es geht und wie rum es geht und was weiß ich was alles. Weswegen er sie dann doch ein wenig widerwillig, aber trotzdem mitnimmt auf den großen Trip. Und wie es eben so ist, das Privatflugzeug kommt in Turbulenzen, stürzt ab und sie landen auf einer mutmaßlich verlassenen einsamen Insel als einzige Überlebende. Was der Nachteil ist für Bradley, dass er am Bein verletzt ist und halt natürlich eher so ein bisschen mit dem goldenen Löffel geboren wurde, also mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, der sich so um nichts kümmert, während Linda schon ein Bewerbungsvideo für die TV-Sendung Survivor gemacht hat. Wer das nicht kennt, Survivor ist so eine Game-Show, mehr oder weniger, der etwas anderen Art, die jetzt aktuell, glaube ich, die 49. Staffel schon läuft. Also die machen pro Jahr 2 Staffeln in den USA. Völlig übertrieben. Das spielt auch auf so einer Insel und da müssen sie auch so in Tribes gegeneinander die Leute antreten oder so. Und sie ist da kompletter Fan von und kann auch in der Wildnis überleben. Was natürlich ein Vorteil für Bradley ist, weil er damit jemanden hat, der sich auskennt. Und auf der anderen Seite halt ändern sich die Verhältnisse von Chef zu Angestellten damit auch dramatisch. Und darum geht's eigentlich in diesem Film. Also groß, ganz, ganz genau gesagt. Es geht ums Überleben. Es geht darum, wie kommt man an Hilfe? Wer kann die beiden retten? Wollen die überhaupt gerettet werden? Und ja, so geht das dann weiter. Ich werde ja nicht zu viel verraten jetzt, auch wie es ausgeht und was auf der Insel noch so alles lauert. Und du hast ja schon gesagt, Sam Raimi als Direktor des Films, das deutet schon darauf hin, dass es teilweise Jumpscares gibt, dass es teilweise echt eklig wird. Es laufen auch hier wieder, so ich kann nicht verraten, es laufen auch hier wieder Flüssigkeiten von einem Mund in den anderen, die nicht so schön sind. Und ja, es gibt viele skurrile, viele lustige Momente tatsächlich auch. Es gibt auch in diesem Film was zu lachen. Und deswegen die Einstufung auf Horrorfilm, Thriller und Komödie. Ja, es ist so ein bisschen Survival-Horror-Komödie, kann man, glaube ich, am besten das ganze Ding nennen. Das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es war
Thriller.
Ja. Es hat sich zwischen den beiden Hauptcharakteren eigentlich eine ganz gute Chemie entwickelt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Rachel McAdams-Fan. Ich weiß auch nicht, ich komme mit ihr nicht so ganz, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, das ist einfach nicht so meine Richtung. Aber das ist ja auch okay. Ich glaube, der Erik findet sie ganz gut. Und mir war auch nicht so wirklich bewusst, dass Rachel McAdams, also wo ich sie gut fand, gleich mal noch einzuhaken, wo ich sie wirklich gut fand, war bei Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Wer sich erinnert? Der Erik erinnert sich?
Ja, so ein super Film.
Spiel ja, Ding Dong. Da fand ich sie cool, das hat voll gepasst, aber ansonsten hatte ich sie bisher immer so als so hauptsächlich in für mich in so Liebesschnulzen oder in bisschen Komödien da drin, so ein bisschen im Kopf, aber nie so das, wo ich so, ja, wo ich gesagt habe, ja, cool, dass die da dabei ist, sondern da ja.
Also meine Sneak in Stuttgart in Everything Will Be Fine, den fand ich super, den Film. Genau.
Ja. Aber ja, wie gesagt, ja. Es ist halt persönlicher Geschmack mal wieder, das.
Ja, wie auch sonst. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan oder sowas, aber ich kannte so, ja. Aber hier fand ich so richtig gut.
Ja, war mal cool.
Hat total gepasst. Am Anfang, das war so extrem cringe, so wie sie da in dem Büro, die haben da lauter so Cubicles und sie hat sich ihren natürlich so dekoriert und sie war dann halt so wirklich so übel cringe, als der Neue kommt und sie sich ihm da so anbietet. Oh, das war so ganz furchtbar. Aber das war halt so gewollt furchtbar.
Ja,
habe nur gehofft, dass die Szene bald vorbeigeht und auch dann, wo sie stürmt dann bei ihrem neuen Chef dann ins Büro rein und stellt ihn dann zur Rede, warum sie jetzt nicht den Job bekommt, den sein Best Buddy, der überhaupt keinen Plan hat, den Job bekommt. Aber so ist halt, ist ja das sogenannte Peter-Prinzip, dürft ihr gerne mal googeln, dass jeder bis zum höchsten Punkt seiner absoluten Unfähigkeit befördert wird. Das ist bei, ja. bei großen Unternehmen sehr häufig so.
Und, so kam ich an meinen Job, hallo?
Nee, bei
so kam ich an meinen Job.
Das ist ja kein Unternehmen, das ist ja, du bist ja Staatsbediensteter.
Noch viel schlimmer, ne?
Ich rede jetzt hier von der freien Wirtschaft, wo oder wirklich viel was logischer geschaffen wird hier.
Oh.
Nee, aber das ist, die in diesem Büro und dann, ja, also spektakuläre, also ich glaube, das ist somit die spektakulärste Flugzeugabsturz Sequenz, die ich bis jetzt im Kino gesehen habe. Da bleibt einem wirklich, also auch wenn man schon viele Filme gesehen hat, da bleibt einem der Mund offen stehen, was da abgefeuert wird, wie das so passiert und vor allem, Das ist so eine durchgehende Sequenz. Das ist jetzt nicht, dass man da sieht, ja, da hält sich die Person noch ewig da fest und der. Nee, das ist alles so eine durchgehende Sequenz, so wie ich mir fast vorstellen würde, wie so ein Flugzeugabsturz halt ist. Es passiert halt alles sehr schnell und es ist halt eine durchgehende Sequenz. Also da ist nicht nochmal das da nochmal und dort nochmal. Und wir hatten den ja in 3D, also das sah auch sehr, sehr cool aus, alles wieder so.
Wobei ich auch sagen muss, kurz in 3D, ich fand es super angenehm, weil die Brillen sind top, die sind leicht und
die neuen,
konntest, egal wie du deinen Kopf gedreht hast oder wie du geguckt hast, es ist immer gleich geblieben. Und das fand ich echt super gut, dass man wieder auf die Technik zurückgegangen ist, weil ich erinnere mich noch, es gab ja diese schweren Brillen auch mal. Erinnerst du dich, die mit Infrarot oder was ich, was
es
funktioniert
haben? Es gab damals zwei Technologien, als das Neue anfing. Es gab einmal die mit den sogenannten Shutterbrillen. Und da war es halt so, da war die Investition für die Kinos geringer in die Projektionstechnik. Dafür waren aber die Brillen schwerer und da mussten immer die Batterien ausgetauscht werden und der ganze Scheiß da. Und die haben halt so ein Signal von der Leinwand empfangen, damit die eben synchron waren mit dem Bild. Und das haben die meisten Kinos, gerade kleinere Kinos, haben das genutzt, weil da mussten sie nicht so viel in die neuen Projektoren investieren. Und es hat sich aber letzten Endes die andere Technik durchgesetzt, die auch die großen Ketten Cinemax, die hatten zum Beispiel von Anfang an die ganz normalen Projektionen, die Polarisationsbrillen, so ganz dünne, wo aber halt, da musstest du richtig in neue Leinwand und neue Projektionstechnik investieren. Das war halt eine größere Investition und deswegen hatten das erstmal die Großen, aber jetzt haben die Kleinen mittlerweile ja auch nachgezogen, wie Innenstadtkinos, Stuttgart oder etliche andere auch, selbst hier das Kleine in Kornwestheim, die haben die andere Technik,
Ja, die ist wirklich besser. Also
auf jeden Fall.
Ich finde sie deutlich, deutlich besser. Ist deutlich angenehmer. Ja. Deswegen da großes Lob, was das angeht.
Ja, obwohl 3D finde ich immer noch ein bisschen schnicki-schnacki. Da braucht es nicht unbedingt. Aber wenn ihr mal wieder einen coolen 3D-Film sehen möchtet, dann schaut euch den Film ruhig mal an. Der macht echt...
Ich glaube, ich glaube ganz fest daran, Erik, dass wenn wir den nicht in 3D gehabt hätten, hätten wir ihn nicht gesneakt oder hätten wir ihn nicht bekommen.
Ach so?
Deswegen, ich glaube, das war schon so. Ja, wenn ihr ihn wollt, dann.
Lief der als Original.
Okay. Ja, gut, dann war es vielleicht auch einfach 3D. So, lass mal was Neues oder was anderes machen.
Ja. Naja. Ja, okay. Was ich gerade hier sehe in der IMDb, da gibt es hier einen Credit, Bradleys Vater, den wir nicht gesehen haben. Also der Vater von Dylan O'Brien.
Ja,
wird gespielt von Bruce Campbell oder ist wahrscheinlich, stand da vielleicht mal irgendwo ein Foto rum oder sowas, weil in einer Spielszene haben wir ihn ja nicht gesehen mit seinem Vater irgendwie. Ne?
Wüsste jetzt auch nicht.
Weil Bruce Campbell natürlich mit Sam Raimi durchaus Verbindung zu Tanz der Teufel oder heißt es auf Deutsch The Evil Dead, das ist ja immer noch so ein geiler Film. Auch so cool inszeniert und so lustig und ja. Und Zendaya, muss ich sagen, nachdem ich am Anfang echt Bedenken hatte, wo der so komisch anfing mit diesem Cringe und so, das ist so eine Überraschungsbox, der Film. Da passiert so viel noch. Also wir haben euch jetzt gerade mal so vielleicht, 30% von dem Film erzählt.
Das ist lustig, ich hätte es auch gesagt, so grob ein Drittel haben wir jetzt erzählt. Ja.
Also 33,33%, sagt der Mathelehrer, haben wir euch erzählt.
Ohne 3, aber was weiß ich schon.
Korrekt ausgerechnet, ja. Ja, 3. Ja, da steckt so viel drin in dem Film und ich mochte auch sehr, was du schon erwähnt hattest, so die Chemie zwischen den beiden, dass... Man könnte natürlich denken, wenn da so ein gut aussehender junger Mann und eine gut aussehende junge Frau, wenn die da auf so einer Insel stranden, dass da hier irgendwie so nach dem Motto die blaue Lagune irgendwie noch ein bisschen mehr passiert und so, dass dieses schwelende Ding war da so schön mit dargestellt. Was ich allerdings dann drinne, gab es dann immer so ein paar Überraschungen, wo sich das dann plötzlich, wo er sich dann so gegen sie gewendet hat an ein paar Szenen, aber das hat sich dann auch irgendwie erklärt und ja. Ein sehenswerter Film, ich darf nicht zu viel verraten. Gerade weil halt auch aus dem grauen Mäuschen, wo sie dann so über sich hinaus wächst. Und es hatte ein bisschen Anklänge von dem Film, den du nicht gesehen hast, Triangle of Sadness, der ja auch international hoch dekoriert war. Bei Triangle of Sadness war es ja so, dass so eine Luxuskreuzfahrt, die so in drei Akte geteilt ist. Im ersten Akt sehen wir, wie die alle so ankommen, wie bescheuert sich die verhalten, diese reichen Leute gegenüber den der arbeitenden Klasse auf diesem Schiff. Im zweiten Akt sehen wir dann, wie das Schiff Leck schlägt und droht unterzugehen. Und im dritten Akt sind wir dann auf so einer Insel, wo sich dann eben das Machtverhältnis umkehrt, dass die, ja, die vorher Bediensteten jetzt auf einmal die sind, die wissen, wie es läuft, und die ganzen reichen Schnösel da überhaupt keine Ahnung haben, wie man hier Essen sich da besorgt und zubereitet und so weiter. Und von diesem dritten Akt hatte dieser Film deutlich was. Also man merkte, er hat sich da inspirieren lassen, aber wirklich nur am Rande inspirieren lassen, dass sich das Machtverhältnis jetzt auf einmal umkehrt. Aber ich fand das sehr, sehr gelungen. Auch so, waren auch so lustige Sachen drin, die man natürlich kennt, weil der Film wurde ja vorher auch so ein bisschen angeteasert als Misery mit Castaway. Und weil sie natürlich ihn auch pflegt mit seinem kaputten Bein, das passt natürlich so zu Misery, aber auch eigentlich nur deswegen. Und Castaway natürlich, weil sie auf einer Insel stranden, da gibt es halt auch so lustig, ja, ich habe Feuer gemacht. So, wo sie sich dann so freut, ja. Wo man das aber nachvollziehen kann irgendwie. Weil wenn du da ewig rumstruggles mit irgendwelchen Stäbchen reiben und dass du da Feuer machst, und Feuer ist halt wichtig.
Mhm. Ja, zum Grillen, ja. Für die Wärme. Ja. Naja.
Ja, aber das Wichtigste ist natürlich Wasser, und das hat sie auch am Anfang besorgt, und ja.
Ja, deswegen, sie ist ja die Expertin für
Survival. Wenn euch da mal irgendwas passiert, ich würde auch jedem da draußen empfehlen, mein heutzutage...
Alle Staffeln von Grey's Anatomy zu gucken, um sich medizinisch auszukennen.
Okay.
Nein?
Ich weiß nicht.
The Pit zu schauen? Oder?
The Pit, sehr empfehlenswert, das kann ich echt nur empfehlen, wir haben da weitergeguckt. Aber gut, nee, ich meinte einfach sich mit dem Thema Überleben mal befassen, gerade heutzutage buchst du dir schnell mal irgendwo eine Last-Minute-Reise irgendwo hin, und wenn was passiert... Dann willst du halt schon mal irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und ich meine, es gibt ja auch immer noch vermisste Flugzeuge wie dieses MH irgendwas. Wer weiß denn, ob da vielleicht irgendwelche auf irgendeiner kleinen Insel da irgendwo gestrandet sind und sich da jetzt ums Überleben kämpfen. Und wenn du derjenige bist, der da gerade ist, wäre es halt ganz gut, wenn du weißt, wie es läuft und was du tun musst. Und deswegen ist nicht verkehrt, da gewisse Grundkenntnisse zu haben, welche Pflanzen man essen kann und wie man ja sich Lebensmittel besorgt und ja, wie man sich einen Shelter baut.
Reibst an deinem Arm. Wenn du einen Ausschlag kriegst, dann nicht.
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ja. Genau, also echt empfehlenswert. Ich hatte es, glaube ich, schon mehrfach empfohlen. Es gibt so ein kleines rotes Buch, das heißt das Handbuch für die gefährlichsten Orte der Welt. Da sind nicht nur Überlebenstipps drin, sondern da ist auch, ja, bis hin zu, wie verhält man sich in irgendwelchen, wenn irgendwo, man ist irgendwo und plötzlich formiert sich da eine Demo um einen herum und man versteht die Sprache nicht und wie man sich da verhalten sollte, oder was weiß ich, man wird von irgendwelchen Fundamentalisten gefangen gehalten, wie man da so gewisse Sätze, die man da vielleicht sagen kann, ja, und solche Geschichten. Also,
gibt es das auch als App?
Für alles wahrscheinlich schon, aber das Buch ist nicht dick, und wenn man da wirklich, das kann man schnell mal durchgucken, und man verinnerlicht da sehr viel, ja, wie man sich irgendwie ein Schnittwerkzeug bauen kann, wenn man irgendwo gestrandet ist. Und das ist halt alles so, das will man halt alles nicht selber erarbeiten, wenn man eh in einer kritischen Situation ist. Ich erinnere da an die zweite oder dritte Staffel von Seven vs. Wild. Ich glaube, es war die zweite mit Knossi. Der da auf der Insel, oh, ich bin total kaputt, ich komme zu gar nichts. Alle anderen hatten sich schon ein Shelter, hatten schon Feuer gemacht und alles und sich schon irgendwelches Zeug gebraten, und er hat sich da immer noch an die Palme gelehnt, so, oh, ich bin total fertig von der Anreise hier. Und er hat da überhaupt nichts hingekriegt. Und ja, also so solltet ihr nach Möglichkeit nicht sein, sondern,
Ja, schwierig, ne?
So, zurück zu Send Help. Müssen wir diesem Film Hilfe senden, oder war der gut?
Nee, ich sende eine Empfehlung.
Ich auch.
Weil ich fand ihn wirklich sehr, sehr fein. Ich fand ihn gut gemacht, ich fand ihn schön gedreht, ich fand ihn gut erzählt.
Und geiles deswegen Ende. Darf ich mal Spoiler
verhindern? Geiles Wollte ich jetzt Ende. Nicht spoilern, aber ja.
Richtig.
Und ich gebe ihm, tatsächlich 7 von 10 Punkten.
Ich gebe 9.
Weil, wow.
Ich mochte den sehr. Hat man vielleicht gemerkt, wie ich den gefeiert habe, den Film. Ja. 7, also Sam Raimi hat bei mir immer noch seit Tanz der Teufel und der, ja, Spider-Man, dem ersten und so, da hat er bei mir so einen Stein im Brett da, und ja. Der ist jetzt auch immer noch nicht rausgerissen nach diesem Film, der echt super war und schönes Ding mit einer kleinen, also wirklich ein kleiner eine kleine Warnung. Also das ist jetzt nicht nur heile Welt und da stranden ein Mann und eine Frau auf einer Insel und ein bisschen Survival und so. Da sind noch ein paar heftige Szenen drin natürlich. Sam Raimi, typisch. Also man muss da ein bisschen einen harten Magen mitbringen, sag ich mal.
Oh ja.
Würde ich mal so sagen.
Ja, einen harten Magen.
Ja, ja, also. Aber es ist jetzt kein Kinderfilm oder irgendwas, kein Film für die ganze Familie.
Das ist wohl richtig, ja.
Das meinte ich eher so in der Richtung. Ich meine, wie gesagt, er hat ja hier Spider-Man-Filme gemacht, Doctor Strange hier in The Multiverse of Madness und solche Geschichten. Also da in die Richtung geht es eher nicht, sondern eher in die Richtung Drag Me to Hell und solche Geschichten. Nicht ganz so heftig, nee. Aber ich mochte auch die Stimmung des Films. Er hat ja die ganze Zeit so eine, wir schaffen das schon irgendwie Stimmung, also wo man auch so in dieser Sicherheit gewogen wurde, dass das schon irgendwie gut wird und dass da nichts Schlimmes passiert und so. Das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass man sich so ein bisschen drauf eingelassen hat. Okay, von dir 7, von mir 9. Also das klingt nach einer deutlichen Empfehlung. Wir schauen dann jetzt mal rüber, was eventuell in der morgigen Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart kommen könnte. Chris?
Du meinst die Sneak 1306, 2. Februar. Morgen gibt es Bilderrätsel. Am 2. Februar.
Haben wir noch welche?
Junge!
Ich glaube, bis Februar haben wir noch, doch.
Ja, ja. Ich habe dir so viel Material geschickt.
Ja, das haben wir schon wieder aufgebraucht.
Nein, haben wir nicht.
Okay, egal.
Der Tipp auf jeden Fall lautet, war das schon immer so?
Und da ist ein bisschen was eingegangen. Also ich tippe den neuen Sebastian Betzel-Film Die Eltern die Eltern. Weil da geht es eben darum, dass die Älteren mit den Jüngeren nicht mehr ganz so klarkommen. Und der sieht echt witzig aus, der Film. Da würde ich mich freuen, wenn der kommt. Dann der Tim tippt Return to Silent Hill. Könnte natürlich auch passen. War das schon immer so? Weil ich glaube, bei dem neuen haben sie sich ein paar mehr Freiheiten genommen. Anna tippt Wuthering Heights, Sturmhöhe. Das glaube ich basierend auf einem Bestsellerbuch. STA Max, warum kommt da eigentlich der YouTube-Trailer nicht, den er verlinkt hat? Tippt Only Good Things. Puh, ja. Ich gucke nachher mal, warum der nicht verlinkt wird. Vielleicht stimmt da was mit der URL nicht. Nox tippt Crime 101 oder 101. Kinostart 12.02. steht hier. Könnte auch passen. Und Hupsi tippt Der Schimmelreiter. Werde ich vielleicht auch mal einen Trailer mit hinzufügen, jetzt wo ich sehe.
Der Schimmelreiter.
Der Schimmelreiter. Haben sie sich vielleicht...
Ein Buch von Theodor Storm.
Ja. Haben sie sich vielleicht ein paar Freiheiten genommen? Können natürlich auch
Film
passen.
Film von 1934.
Nee, bestimmt nicht, oder?
Doch, gibt einen Film von 1934. Ach so.
Aber ich sehe es hier schon bei den Neustarts, da ist er auch mit dabei. Können wir gleich mal rübergehen? Oder an die Quatsch? Ja, doch, wenn wir einmal hier bei den Neustarts sind, komm, dann mache ich meinen gesehenen Film nachher, mache ich mal Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
Steht hier nämlich bei den Neustarts vom 5.2. Da steht nämlich Der Schimmelreiter, moderne Adaption von Theodor Storms Novelle mit Max Hubacher und Olga von Luckwald. Kann natürlich sein, wenn das so eine moderne Adaption ist, dass dann der Tipp passt. Hier war das schon immer so, weißt du?
Ja, kann
vielleicht
schon.
Vielleicht reitet der jetzt nicht auf dem Schimmel, sondern hat jetzt eine Harley Davidson oder sowas, weißt du?
Soll ich dir jetzt verraten, dass ich den Tipp gemacht habe?
Ach so.
Es startet auch Return to Silent Hill, der Horrorfilm nach erfolgreichen Videospielreihe. Dieses Mal wird das Videospiel Silent Hill 2 adaptiert.
Ich weiß gar nicht, habe ich Silent Hill 2 damals gespielt? Ich glaube nicht, die 1 habe ich damals gespielt. Auf der PlayStation 1, da, oder damals hieß es noch PlayStation. Weiß gar nicht. 2, hast du die 2 gespielt?
Ja.
Ja, okay. Naja, mal schauen. War ja auch mitgetippt, also die ersten 2 hier von Kino.de. Wir lesen da mal die Kurzzusammenfassung vor. Vielen Dank dafür. Es läuft auch noch an Stray Kids, ein Musikfilm, ein Konzertfilm der K-Pop-Band Stray Kids.
Oh, hervorragend. Und ein Krimi-Film, No Other Choice, ein Thriller von Park Chan-wook über einen Mann, der nach seiner plötzlichen Entlassung und erfolglosen Jobsuche zu äußerst drastischen Mitteln greift. Das klingt wie so ein koreanisches, ich habe es gerade draufgeklickt.
Ist doch der Regisseur von Parasite.
Ich wollte gerade sagen, ja, das könnte mal wieder so ein wunderschönes koreanisches kleines Überraschungsfilmchen sein.
Das
aber 139 auch, Minuten, Leco Mio.
Das könnte natürlich auch passen für den Sneak-Tipp. Und der lief auch in dieser, ich folge ja hier auf Letterboxd dieser anderen Sneak, da lief der in der Sneak letzte Woche. Ja.
Ja.
Also heißt, der sneakt auf jeden Fall. So, das war's, glaube ich, mit dieser Woche. Komisch, da startet jetzt gar nicht so viel. Dann gehe ich jetzt doch mal rüber. Ach nee, halt, die Charts brauchen wir noch. Platz 5 in Stuttgart ist Checker Tobi 3.
Platz 5 Checker Tobi 3. Platz 4 ist Hamnet.
Platz 3 sind die drei Fragezeichen Toteninsel.
Platz 2 ist Extrawurst.
Platz 1 ist immer noch The Housemaid. Ich guck gerade mal bundesweit. Oh, bundesweit gibt es einen Unterschied. Da ist auf Platz, also die 1 und 2 sind gleich. Platz 3 ist Avatar, Feuer und Ash. Platz 4, The Three Investigators, Isle of Death. und Zootopia 2 ist noch auf Platz 5. Checker Tobi ist da auf 6 und Hamnet auf 7. Mercy auf 8. Mercy wollte ich auch noch gucken. Mal gucken. Jo, dann jetzt. Jetzt brauche ich mal einen Trainer, damit ich es schneller wiederfinde. Randall Family habe ich geschaut. Mit Brendan Fraser in der Hauptrolle.
Brendan Fraser.
Das ist kein Franzose, wenn ich das richtig...
Jetzt schon.
Also, Brendan Fraser, der heißt im Film Philip Van der Plurk oder so ähnlich, spielt ein US-Amerikaner. Und ich muss ja sagen, seitdem ich den gesehen habe in diesem Oscar, wo er den Oscar gewonnen hat, in dem Film, wo ich jetzt gerade nicht auf den Titel komme, wie er heißt, wo er da die ganze Zeit im Homeoffice die seine Schüler unterrichtet und so, der einfach großartig war, der Film. Seitdem verfolge ich ihn natürlich, was er ja so dreht, und deswegen wollte ich auch gerne Randall Family schauen. Und
The Whale.
The Whale, genau, danke. The Whale. Und The Whale war ja ein, ja, ich nenne es mal ein emotional starker Feel-Bad-Film, der wirklich, ja, wirklich so immer weiter drückt und sehr, sehr, sehr hart ist auch teilweise, und was er ihn dann sehr stark mitnimmt und top gespielt und alles. Randall Family ist ein bisschen, ist auf jeden Fall leichter, der Film. Also viel, viel leichter. Es geht darum, so ein bisschen wie bei dem Film, wo Bill Murray in Japan ist, hier von Sofia Coppola. So ungefähr ist es hier auch, aber nicht ganz so. Also Brendan Fraser lebt in Japan. Und er ist Schauspieler, US-Amerikaner, und der ist damals nach Japan gezogen, weil er da auch, ja, ganz erfolgreich war in dem japanischen Markt. Und er hat einige Jobs dann bekommen, wo er halt immer in Anführungszeichen den Amerikaner spielt oder sowas, ja, wo er dann bei irgendwelchen Krimiserien oder sowas. Allerdings hat das jetzt ein bisschen nachgelassen, so mit der Zeit. Er bekommt nicht mehr ganz so viele Aufträge. Er hat zwar immer noch irgendwelche Werbung, die er drehen kann, wo dann typisch japanisch so völlig überdreht, wo er dann in irgendwelchen Klamotten und Verkleidungen und als sonst was und irgendwelche Zahnpasta-Werbung macht und so. Er schlägt sich da halt so durchs Leben und versucht immer neue Jobs an Land zu ziehen. Seine Agentin kümmert sich da auch, und er hat eine etwas größere Rolle im Auge für so eine Krimiserie. Da müsste er nach Korea ziehen dafür, da hat er sich auch casten lassen. Läuft aber alles nicht so optimal, und eines Tages bekommt er mal von so einer Agentur das Angebot, dass er, ja, so ein bisschen weird das Angebot, er soll da quasi einen zukünftigen Ehemann spielen, weil die Frau, nee, wie erkläre ich es jetzt am besten, die ganze Familie und Freunde, Bekannte, die da eingeladen werden sollen zur Hochzeit, die sollen sehen, dass eben die Tochter der Familie, dass die einen Mann heiratet, da soll es eine große Feier geben, und danach will die Tochter einfach glücklich mit ihrer Frau zusammenleben, ja, weil die hat sich in eine Frau verliebt, und aber damit alle anderen, quasi auch die Verwandten, sehen, dass sie jetzt verheiratet ist und mit einem Mann halt, ne, irgendwie so die Tradition. Deswegen, er soll halt diesen Bräutigam spielen, und das ist erstmal so ein bisschen weird, das will er erstmal gar nicht, er ist total aufgeregt und sagt, ja, du kannst es doch, musst hier nur ein bisschen spielen, ein bisschen Sake dann gemeinsam trinken, und das war's dann halt. Und ja, Das macht er dann auch und das ist bei dieser Firma, die heißt Rental Family, das heißt, die vermitteln da auch noch viel mehr Sachen. Und hier taucht man dann auch sehr in diese japanische Gemütswelt und diese japanischen Traditionen so ein bisschen ein, denn häufig werden auch dann so öffentliche Entschuldigungen zum Beispiel gebucht, wo halt jemand dann irgendjemand spielt und jemand anderes muss sich dann öffentlich da entschuldigen. Und lauter so eine Sachen, so ganz weirde Sachen, die wir als Außenstehende aus einer westlichen Gesellschaft gar nicht so richtig nachvollziehen können. Das wird aber hier sehr schön dargestellt. Und ein Job, den er bekommt, hier hängt er sich am meisten rein. Da ist es so, eine alleinerziehende Frau wendet sich da an die Agentur. Sie braucht einen, in Anführungszeichen, Ehemann, weil die Tochter soll auf eine sehr gute Schule gehen und da muss man ja sich als ganze Familie dort vorstellen und die Tochter wird dann interviewt in so einer Art Casting und bevor sie dann eben auf die Schule darf. Und sie hatte das wohl schon mal probiert, sich da zu bewerben auf irgendeiner Schule und ist nicht angenommen worden. Und sie nimmt an, dass halt, weil sie alleinerziehend ist, weil eben die Familie nicht intakt zu sein scheint, sag ich mal. Und da ist natürlich so, hier muss er, damit seine Tochter absolut glaubwürdig sagt, dass das ihr Vater ist, spielt er quasi den echten Vater. Also er wird von der Mutter so vorgestellt, als wäre er der langen verschwundene Vater und die Tochter entwickelt Gefühle für ihn, er entwickelt Gefühle für die Tochter, weil er hat selber keine Kinder und er kann sich erstmal gar nicht vorstellen, aber er findet sie dann halt total cool und alles und die kommen sich da auch näher und ja, ist aber halt ja nur ein Job und parallel hat er auch noch andere Jobs, dass er so einen älteren Schauspieler, da wird von seiner Tochter, glaube ich, wird er angeheuert, damit er diesen älteren Schauspieler interviewen soll, weil der fühlt sich überhaupt nicht mehr gefragt irgendwie und der soll ihn halt interviewen, weil er seine Lebensgeschichte schreiben will und er kommt ihm dann auch näher und die befreunden sich dann miteinander. Es sind halt alles so Geschichten, also man taucht hier sehr viel in die japanische Kultur ein, man erfährt sehr viel und es ist ein wholesome Film, ein angenehmer Film. Er ist sehr emotional in vielen Punkten und er berührt einen auf so viele verschiedene Arten. Also es kann lustig sein, es kann traurig sein, es kann sehr schön sein. Es sind sehr viele Sachen drin. Brendan Fraser spielt das wieder extrem gut. Es ist kein Oscar-Film, es ist jetzt nicht so ein Film, wo alle sagen so, wow, was für eine Performance, aber es ist ein absolut sehenswerter Film, wie ich finde. Es ist ein sehr, sehr schöner Film, gut dargestellt, viel Japan. Es fehlt so ein bisschen, oder der Film, was er nicht hat im Vergleich zu dem Bill Murray-Film, Bill Murray fühlt sich ja die ganze Zeit ein bisschen verloren in Japan. Das ist hier nicht der Fall. Er kommt sehr gut zurecht in Japan, er lebt auch schon eine Weile, er spricht auch Japanisch und kommt da sehr gut klar mit den Leuten. Und deswegen ist es nicht ganz so, ist nicht so ein Verlorener, der da irgendwie seinen Weg finden muss, sondern er findet sich schon zurecht, stößt aber immer wieder auf die Eigenheiten der japanischen Kultur und muss damit zurechtkommen. Und das ist ein wirklich schöner Film. Also wer so ein bisschen Fable für Japan hat, unbedingt mal reinschauen. Oder wer einfach einen guten Film sehen will, der ordentlich gedreht ist, sehr empfehlenswerter Film.
Klingt gut.
Rental Family. Kann man gucken. Gibt es bestimmt bald im Streaming oder so.
Wie lang geht der, hast du gesagt?
1 Stunde 49 Minuten steht hier in IMDb.
Das ist ja auch noch.
Das auf filmstadt.de steht 1 Stunde 50.
Ja gut, also die Minute hin und her, ja.
Naja.
Solange es die 2 Stunden 50 sind und du halt dran hockst, so oh mein Gott. Und da muss er einen dann schon...
Auf Moviepilot steht 103 Minuten. Das habe ich noch.
Wild.
Seltsam. Aber ja. Sehr seltsam also alles.
1 Stunde 50.
Ich habe leider auch, ich habe nicht mitgestoppt. Beim nächsten Mal stoppe ich vielleicht für dich mit, wenn das ein wichtiger Grund ist für dich, einen Film zu schauen oder nicht zu schauen.
Nein, das ist einfach, weißt du, die Sache ist, überleg mal, es kommt so ein richtig Film, der so ein bisschen länger dauert, sagen wir, der geht über 2 Stunden und er catcht dich nicht, dann ist das manchmal schon so ein bisschen so, und deswegen, ja, weil du sagst, der Film geht in so viele verschiedene Richtungen. Dann kann man den, glaube ich, schon mal auch anschauen. Nicht?
Ich habe gerade eine sehr kuriose Sache gelesen, die hier bei Moviepilot steht. Sorry. Das hat mich jetzt gerade so. Hä? Ich musste den Satz nochmal lesen. Also, ich lese den mal kurz vor. Also, Quelle Moviepilot. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da steht hier zu den Hintergrund und Infos zu Randall Family, steht ein letzter Satz. Brandon Fraser mietete sich, passend zum Thema von Randall Family, während der Dreharbeiten für einen Tag einen Igel als Haustier. Das verstehe ich nicht. Also ich muss da gerade drauf rumdenken. Der hat sich einen Igel als Haustier gemietet, passend zum Thema Randall Family.
Okay.
Ein Igel. Also das hat mit dem Film nichts zu tun, diese Info. Deswegen habe ich jetzt gerade, das hat mich jetzt total derailed, also hier entgleist gedanklich. Ich weiß gerade gar nicht, was das soll. Ein Igel als, okay, nicht weiter drauf rumdenken. Okay, also Randall Family von mir 8 Punkte, weil ich fand den wirklich schön und toll und gut gedreht und gut gespielt. Ja, sehr empfehlenswert.
Das klingt sehr schön.
Schaut zu, dass ihr den vielleicht noch irgendwo im Kino erwischt. Der läuft noch irgendwo und dann bestimmt so in 2, 3, 4 Monaten irgendwo dann im Streaming oder so. Aber behaltet den im Auge. Toller Film. Jo, und
sehr schön.
Wir gehen mal rüber in die Serien.
Serien.
Es gibt eine neue Serie auf Disney Plus, die heißt Wonder Man. Und ich sag mal, selbst wer jetzt nicht so viel in diesem ganzen Superhelden-Schurken-Universum sich auskennt, dürfte zumindest mal was von Wonder Woman gehört haben.
Ja, aber das ist ja, das ist das andere Team.
Aber das ist das andere Team.
Das ist DC.
Ja, ich sag ja, Superhelden ja. Und so, ja. Wonder Woman und das ist jetzt hier Wonder Man, das ist jetzt Marvel, ne? So.
Ja.
Soweit richtig, okay. Wo fange ich an? Die Hauptrolle, ich fange erstmal an mit den Hauptrollen. Die Hauptrolle spielt, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche, Yahya Abdul-Mateen II. Und eine zweite Hauptrolle spielt Ben Kingsley. Und es ist ja so, Ben Kingsley hat mittlerweile in den letzten Jahren immer mehr sich für mich so eine Art Red Flag entwickelt für Filme und Produktionen. Wenn der mitspielt, ist es meist nicht mehr so gut, wie es mal war. Und ich muss sagen, leider ist es hier leider auch so. Also der Film beginnt, oder die Serie beginnt erstmal mit einer sehr coolen Szene, wie ich finde. Also da hat er mich erstmal reingeholt gehabt, nämlich wir sehen eine sehr weirde eine weirde Action-Sequenz, wo ein Typ mit offensichtlich so einem Jetpack aus Plastik mit einer sehr wilden Kostümierung gegen irgendwelche Schurken antritt auf so einer Art Felsen und das halt wirklich so ein bisschen schläfertsartig wirkt. Und das fand ich sehr cool, wie es dargestellt war. Und ich dachte erst so, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Rückblende oder ist das irgendwie was? Wir sehen dann aber, nein, das ist Wonder Man, aber eine alte Verfilmung von Wonder Man. Und wir sehen dann eben Simon Williams, der eben gespielt wird von diesem Yahya Abdul-Mateen II. Der ist ein ziemlich erfolgloser Schauspieler, der hat zig Castings und kommt überhaupt nicht zum Zug und ist aber sein großer Traum, da mal irgendwas zu machen und da irgendwo. Und selbst wenn er da irgendwo eine kleine Nebenrolle bei American Horror Story oder sowas und aber er verkopft das alles zu sehr. Er will dann selbst, wenn er irgendwo nur jemanden spielt, der an einem Schreibtisch sitzt und einmal irgendwas sagt, hier eine Unterschrift bitte oder so, will er dem Ganzen noch irgendeine Backstory geben. Und das heißt, er macht es halt auch sein, selbst wenn er nur eine Nebenrolle hat mit einem Satz oder so, macht das halt seinen Regisseuren und total schwierig, weil er eben da nicht einfach nur ein Schauspieler ist, er sagt, komm, setz dich da hin, sag den einen Satz und mach das ordentlich, sondern, ja, warum ist das jetzt so, ne, ich mach das lieber so. Und also solche in Anführungszeichen Komparsen mit Sprechrolle brauchst du da nicht. Deswegen kriegt er auch keine Rolle mehr und irgendwann trifft er dann auf Ben Kingsley, der wohl früher mal auch große Schauspielerfolge hatte. Und Ben Kingsley will sich gerade auf ein Casting vorbereiten für den neuen Wonder Man Film, den es geben soll. Und das wirft Simon Williams so ein bisschen aus der Spur, weil er wollte eigentlich, das ist sein großer Traum, dass er das spielt. Und ja, das soweit zum halbwegs Interessanten von der ganzen Geschichte. Letzten Endes meandert die Story hin und her zwischen Ben Kingsley, der Simon Williams irgendwie beibringen will, zu Schauspielern, wie das, also ich weiß nicht, ob das die Story sein soll. Und wir lernen irgendwie gefühlt alle kennen, also gefühlt bis hin zu irgendwie der kleinsten Nebenrolle. Jeder bekommt da irgendwie eine übelste Backstory und alles und dies und das und jenes. Dann gehen sie von einem Ort zum nächsten, weil er irgendwie sein Casting-Tape vorbereiten will. Dann gehen sie erst in so eine Art Co-Working-Space, wo es da irgendwie für Schauspieler, wo eine Kamera steht, wo schon alles fertig ist. Und dann ist das aber auch so eine weirde Szene. Da will die Frau, aber die das vermietet hat, die will aber unbedingt die Gegenschuss, also die Gegenrolle lesen und so. Es ist also ich habe es in unserem Chat ja geschrieben. Also wenn ihr mal Schlafprobleme habt, könnt ihr mal die Serie anschauen, weil das ist wirklich sowas von schnarchlangatmig gedreht. Und ich muss sagen, leider auch sowohl von Ben Kingsley als auch von Yahya Abdul-Mateen II. Extrem schlecht gespielt. Und es gibt mal so zwei Szenen, wo man so ein bisschen dieses, oh, er hat Superkräfte, so durchblitzt, ja. Aber das ist die ganze Zeit überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt schon in der, weiß nicht wievielten Folge, ich habe das hier irgendwie mal laufen lassen nebenbei, weil ich dachte, ja, ich lasse mal hier laufen, während ich hier was anderes mache. Vielleicht wird der Film noch, vielleicht wird die Serie noch irgendwie interessant. Aber ich kann doch keine Superhelden-Serie machen, ohne überhaupt mal zu zeigen, dass da irgendwas dran ist, irgendwas Cooles passiert oder auf was es hinausläuft. Das wabert die ganze Zeit nur so vor sich hin. Da steht irgendwie diese Rolle in dem Film da und er darf auch eigentlich nicht an einem Filmset arbeiten, weil da gibt es irgend so eine Klausel, die mal darauf basiert. Und das wird dann auch mal, das ist die einzige ganz okay Episode, so eine Schwarz-Weiß-Episode. Da wird halt gezeigt, wie das damals war, als ein Schauspieler mit echten Superkräften mal an einem Filmset war, wo da ein bisschen was schiefgegangen ist und so. Ja, aber diese ganze, alles, was so in der Jetztzeit spielt, die Szenen mit Ben Kingsley und dem Yahya Abdul-Mateen II., die sind strunzlangweilig. Also ich weiß nicht, was das soll. Und ich verstehe auch die Wertung nicht. Also wenn ich hier reingucke, IMDb 7,6 von 10. Ey Leute, habt ihr dasselbe geschaut wie ich? Oder habe ich irgendwas nicht kapiert? Ich kapiere es nicht. Also ich weiß nicht, Chris, du musst da mal reingucken, musst mir mal sagen, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe. Vielleicht habe ich da irgendeinen Hook nicht mitgekriegt oder so. Aber ich weiß auch nicht.
Ja, also du weißt ja, dass die Rolle von Ben Kingsley war ja auch schon in dem Marvel-Film drin. Der Trevor Slattery.
In welchen waren das drin?
Iron Man 3, da hat er den Mandarin gespielt.
Was, Iron Man 3?
Ja, den Mandarin.
Okay. Ich glaube, hier heißt er sogar, oder war sogar die Rolle, die er mal hatte, war sogar Mandarin oder so. Irgendwas
ja,
fiel da mal.
Ja, das ist ja die Figur. Es ist die gleiche Figur.
Also ist das quasi so eine Meta-Serie, die sich so ein bisschen lustig macht oder das ein bisschen auf die Spitze?
Die halt so ein bisschen einfach die Geschichte von diesem Trevor Slattery noch ein bisschen mit erzählen soll. Weil der ja im Iron Man 3 auch so plötzlich auf der Bühne war und dann kam so raus, so, ja, hier, Entschuldigung, Spoiler, dann kam raus, so, ja, oh, das ist gar kein Gegenspieler, sondern nur ein Schauspieler, der halt auch bezahlt wird und so ein bisschen skurril ist. Und das ist ja genau das. Also.
Ja, skurril trifft es hier auch. Die ganze Serie ist seltsam skurril, weil Ben Kingsley, wie wir dann erfahren, der hatte eine Rolle gespielt in einem Film und da hat irgendwie, haben die US-Behörden, also der hat da so einen Terroristen gespielt irgendwo im Ausland und alle haben aber, oder das Tape wurde dann genutzt von irgendeiner Terrororganisation, um zu zeigen, also der musste dann so sagen, so, hey, wir haben hier die Geiseln und mit so einem Bart angeklebt und so und hier ja, mit.
Der Mandarin.
Ja, und das hat aber die irgendwie die USA, die CIA oder sowas, die haben das für echt genommen und deswegen haben sie da was in der Hand gegen ihn. Deswegen soll er den Simon Williams quasi beschatten, soll sich ihm annähern. Und ach, das ist alles ganz, ganz weird. Also skurril trifft es ganz gut. Puh, ich habe einige Folgen geschaut, wo ich dachte, okay, also wenn eine Serie wirklich langsam anfängt und dann irgendwo mal ihre Kurve kriegt, dann hätte das jetzt bis jetzt schon wenigstens passieren müssen. Und für mich ist es bis jetzt nicht passiert. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter schauen.
Ist halt eher aus der Kurve rausgeflogen, sagst du.
Werde, ja. Wobei, aber ey, wenn ich hier so die Wertung sehe, ich weiß nicht, also Jetzt bin ich gerade bei Moviepilot, da ist hier so 7,5. Mir haben die ersten beiden Folgen ausgesprochen gut gefallen. In einer Blindverkostung käme man im Leben nicht auf Superhelden-Action. Genau das ist Wohltun. Die ruhige, kluge Erzählweise wirkt angenehm entschleunigt. Na, ich weiß ja. Ja, das ist das, was mich irgendwie nicht so erwärmt hat. Dieses langatmige. Mir hat der geerdete Ansatz gefallen. Ich denke auch für Nicht-Marvel-Fans eine Sichtung wert, schreibt hier jemand. Aber es gibt hier auch welche, die irgendwie so mit viele Belanglosigkeiten, kaum Spannung. Wonder Man ist eine Wundertüte, die er zwar mit Marvel und einem Superhelden wirbt, aber das Ganze ist in Wirklichkeit aufgesetzt nur eine Bewerbungsreise mit etwas Spionage und Selbstfindung. Genau. So, ja. Das bringt's auf den Punkt. Jemand anders hat meine Gedanken auf den Punkt gebracht, weil ich bin immer noch verwirrt, was ich da gesehen habe. Ja. Das alles wirkt mehr wie eine Hollywood-Soap. Man wird etwas unterhalten und das war's, was an den guten Schauspielern und deren Chemie liegt. Na, nicht mal das finde ich. Also ich finde nicht mal, dass die eine Chemie haben, die zwei. Ich dachte erst, das wäre 50 Cent, die Hauptrolle. Ich dachte erst, da hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber war dann doch jemand anders. Also weil 50 Cent konnte ja auch nicht schauspielern und die Hauptrolle hier kann es auch nicht. Deswegen hat mich das auch nicht gewundert, dass er keine Rollen kriegt und deswegen finde ich auch diese ganzen Efforts, die da getätigt werden. Naja. Also Wonder Man, müsst ihr selber wissen, vielleicht basht er mich jetzt auch in den Kommentaren oder in den DMs, was ich da, warum ich dieser Perle der Lichtspielkunst nicht mehr Würdigung gebe. Ja. Guckst du noch rein?
Wenn du mit ja, nachdem du das jetzt so gefeiert hast, werde ich wahrscheinlich ziemlich sicher da nicht reingucken.
Aber naja, wir haben ja manchmal da unterschiedliche, vielleicht hast du ja, du hast ja jetzt schon mehr Infos noch irgendwo Querverbindungen, vielleicht bringt dich das ja dazu, dass du sagst, Mensch, das ist ja was Ordentliches, ja.
Ja.
Ich weiß.
Ja.
Schwierig.
Ja. Gut. Ja. Nein. Oder auch nicht.
Machen wir lieber mit Fallout weiter. Das ist auf jeden Fall eine bessere Serie. Mal Achtung, Fallout, Spoiler. Weiter, ja.
Achtung, Spoilerwarnung.
Folge, Staffel 2, Folge 7. Englischer Originaltitel The Hand of. Wie hießen die im Deutschen? Mal gucken, was hier steht. Steht gar nicht da. Ich finde es auf die Schnelle nicht. Wie hießen die auf Deutsch? Ah, egal. Da erzähl du erstmal, worum es da ging.
Ich
vielleicht.
Überlege auch gerade.
Die Übergabe.
Ja, ist
die Übergabe.
Die Übergabe.
Natürlich, aber Hand of ist natürlich. Passt so gut viel besser, passt so viel besser auf die eigentliche Folge.
Passt tatsächlich um einiges besser. Also, und unsere liebgewonnenen Charaktere treffen sich unfreiwillig mehr oder weniger, weil Dogmeat die beiden Herren, die jetzt losgezogen sind, also ich vergesse immer die Namen, mein Gott, und zu unseren Ritter von der Bruderschaft. Und der angehende Ghoul, die marschieren los und treffen unseren Cowboy-Ghoul. Maximus, genau, Maximus. Maximus.
Und Gott, der Ghoul.
Hey, wie für einen Namen du. Ja, und Maximus und der Ghoul, ne? Gut, dass du es auch weißt.
Ne, der Ghoul heißt auch nur der Ghoul.
Ja. Also die ziehen auf jeden Fall los.
Cooper.
Und finden den und beschließen dann mehr oder weniger die Stadt von den Todeskrallen zu befreien. Cooper Howard. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sequenz, wie sie da losziehen und looten erstmal und Waffen sich ausrüsten.
Herrlich. Also alles, was man da sieht in dieser Szene, die du beschreibst, ne, alles hat Fallout geatmet. Irgendwie jede.
Komplett, ja.
Also da war ja alles. Also die Waffen, die man da gesehen hat und als er dann das. Der Norm hier, der, wie heißt er, Moises oder so, der Norm McLean, der, als er dann dieses Jagdgewehr bekommt, sagt, ah, habt ihr noch einen Scope dafür? Das ist genau das, wenn du die Waffen dann umbaust, sagst, ja, das Jagdgewehr ist eigentlich cool, aber so ein Zielfernrohr ist schon besser.
Ja, also ach,
und dann das Gaussgewehr.
Schon sehr cool, ja.
Also
wie sie dann da quasi in den Krieg ziehen gegen die Todeskrallen und da gefeiert werden von den Leuten. Und das ist schon so ein eigenes Ding. Die Geschichte, wie sie von den Wortbewohnern weitererzählt wird.
Tadios war es, der andere. Sorry.
von den Wortbewohnern, wie es weiter erzählt wird, ist auch sehr, sehr, sehr cool, sehr, sehr witzig.
Doch die Rücken?
Ja, auch das mit der geplanten Hochzeit und so. Auch sehr cool.
Sie ist Kanadierin. Und
das ist ja noch schlimmer. Das ist einfach so großartig. Auch das hat auch schon wieder diesen, ich nenne es mal, einfachen Humor von Fallout. Und dann halt die Situation mit Lucy und ihrem Dad, wenn sie loszieht, um den Hauptcomputer zu zerstören, was wir da zu sehen bekommen. Das hat auch komplett, wie du es gerade so schön gesagt hast, Fallout geatmet. Und zwar mehr als, also ich habe das sehr, sehr gefeiert, weil ganz, ganz großartige Serie, was Bild angeht, was Ton angeht, was Musik angeht, so vieles weiterhin, so vieles richtig und so vieles einfach Gutes. Diese Serie ist immer noch nicht nur was für Leute, die Fallout nicht gespielt haben, aber ich denke, für Leute, die Fallout gespielt haben, die fühlen sich da einfach so aufgehoben in dieser Welt, auch dieses, oh, jetzt laufen sie da schon wieder eine ganze Weile. Ja, willkommen in fucking Fallout, man läufst doch halt auch mal eine Weile. Ist halt so, du bist halt mal im Ödland unterwegs.
Kein Geld also, hast für Schnellreise.
Ja, eben. Und deswegen, ich auch so einfach gute Szenen, wie als wo hier gegen die Todeskralle gekämpft wird und es zuerst ganz gut aussieht, aber dann halt noch zwei, drei andere kommen und dann die Waffe völlig nutzlos ist, die man in der Hand hat und auch der Blick dann so, oh fuck, ich glaube, ich habe einfach die falsche Waffe für diesen Gegner.
Ja, das Gaussgewehr, wenn man das kennt, also das muss halt geladen werden, du lädst es halt durch Drücken des Abzugs und lässt dann los und dann der erste Schuss, der war ja gut und dann beim zweiten hat er ja nur mal nicht lang geladen, hat er nur mal kurz gedrückt und da war halt die Power nicht da.
Und ja, aber das war einfach, der Blick war einfach auch so auf, well, fuck, war das so.
Und auch die Sounds, die passen halt auch alle in Ast rein. Also du hörst genau die Sounds und da ist so viel, also da müssen wirklich die Leute am Werk sein, die Spiele kennen und lieben, weil sonst hätte man da so viel Quatsch machen können.
Ja, also deswegen.
Mich hatte ja großartig die Folge, wie ich es bei uns auch in unserem internen Chat geschrieben hatte, ganz spoilerfrei, wo die in diesem... in diesem Chat waren, wo dann die ganzen Waffen waren und dann decken die da so eine Plane ab und dann kommt auch diese typische Fallout-Musik und dann steht da einfach mal diese alte Rüstung von der New California Republic und das ist einfach mal genau die aus New Vegas, ja, genau mit den roten, ja, mit den roten Teilen, wo du mit den Augen durchschaust und so. Das ist genau das Teil, so was. Und ach, das hat einfach so gut gepasst dann mit der Musik. Und die Folge, die hat wirklich in jeder Pore Fallout irgendwie geatmet. Und also die Folge, die war wirklich, wenn du jemandem Fallout erklären willst, so kannst du das, also gut, Walt war jetzt nicht so viel drin. Eigentlich war die eine der ersten, was war das, aus der ersten Staffel, die zweite oder dritte Folge, wo Lucy aus dem Walt rausgeht, das gehört noch mit zu Fallout. Dieses Rausgehen, dieses, oh, was erwartet mich hier? Und das zweite ist eigentlich das hier mit Waffen, mit Kämpfen gegen teilweise übermächtige Gegner, wo du dann doch aber eine Möglichkeit findest, mit geiler Rüstung, mit komischen Sachen, was weiß ich, wenn Lucy erstmal lernt, wie sie Golfkart fährt oder so, oder irgendwie, ach ja. Und dann der Präsident der USA, den wir dann plötzlich sehen, der hier gespielt wird von Clancy Brown, irgendwie so eine Gastrolle, ach, ist auch irgendwie cool, dass sie den gecastet haben, herrlich.
Ja.
Ja, für den meisten vielleicht nur bekannt als Stimme von Mr. Krabs, aber den anderen durchaus bekannt aus diversen Auftritten in Fernsehserien und Filmen natürlich, aber dass sie ihn da genommen haben. Und ach, dann sieht man auch noch diese Beraterin, dass die dann noch als dieser Gehirnroboter da, als dieser noch überlebt hat irgendwie. Man fragt sich, was ist da jetzt genau passiert? Und ja, ach, dieser Thaddeus, wie der plötzlich seinen Arm verliert, wo er gerade snipern wollte. So. Irgendwie, ja, ich kann es trotzdem noch irgendwie.
Ja, das ist einfach so gut.
Das ist einfach, dieser ganze Humor, der da drin steckt in der Folge, da ist einfach... Das passt einfach so zu diesem Fallout-Universum, dieses abgefuckte, dieses herrlich. Also ich fand die Folge echt gut da. Die hat's mal wieder rausgerissen.
Ja, also das, wie gesagt, die Serie ist einfach top.
bin absolut gespannt, in welche Richtung es geht.
Hm. Ich auch, aber ja. Wir werden sehen.
Ja, so. Gut. Dann sind wir ja hier durch. Warte mal, Spoiler wieder raus.
Achtung, Spoilerwarnung.
Kanada. Kanada muss echt böse sein da, oder? Weil es war mir gar nicht bewusst, dass es wurde ja immer nur geredet von diesem Krieg gegen China, der da irgendwie da oben in Anchorage stattgefunden hat irgendwie, aber dass Kanada irgendwie noch, vielleicht haben die sich auf die Seite der Chinesen geschlagen, vielleicht, ich weiß nicht. Wir haben bestimmt noch erfahren. Naja, also, sind wir durch mit Fallout und mit der neuen Folge Fallout sind wir eigentlich ganz durch für diese Woche. Sei denn, du hast noch irgendwas oder wir haben wieder was vergessen.
Nein.
Nee, nichts vergessen. Ich darf nicht vergessen, mir mal einen Stempel geben zu lassen. Ich habe letzte Woche vergessen, mir einen Stempel geben zu lassen bei der Sneak.
Oh nein.
Wir haben ja diese Stempelkärtchen, wenn man dreimal hat, dann kann man einmal kostenlos ins Kino. Das hätte ich jetzt quasi mit morgen schon, aber mir fehlt noch einer jetzt, weil ich es vergessen habe.
Das ist natürlich ärgerlich. Hm.
Vielleicht können sie mir nochmal nachstempeln oder so, mal schauen.
Glaube ich nicht, aber ja.
Machst ja Mut. Also, dann bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.